der Kanal ist sehr eng und Krankengymnastik machen und alles. Natürlich hatte ich auch gebetet. Das waren, also ich 2-3 Wochen konnte ich meinen Arm gar nicht heben. Es waren echt Schulterschmerzen, sind mit, also von das, was ich erfahren musste, mit die schlimmsten Schmerzen. Und 2-3 Wochen lang hatte ich recht starke Schmerzen und es ging dann mit Krankengymnastik und alles Mögliche. Es ging so 3 Monate, bis es dann endlich wieder gut war. So, jetzt könnt ihr sagen, was ist das für ein Zeugnis? Ich habe natürlich gebetet und Gott hat nicht diesen Schmerz direkt weggenommen. Aber mein Zeugnis ist, in dieser Zeit, wo ich diese 3 Monate Schmerzen hatte, jedes Mal, wenn ich morgens aufgestanden bin und meine Gebetszeit hatte, ich habe fast jedes Mal geheult. Ich hatte jedes Mal eine Riesenfreude und ich kann es euch nicht erklären, wieso. Aber es war so, ich bin einfach aufgestanden, habe Gott gebetet, habe gesagt, ich kann meinen Arm nicht heben, aber ich preise dich trotzdem mit meinem anderen Arm. Und es war eine Freude in mir, trotz dieser Umstände. Und das ist mein Predigtthema heute, diese Freude, die ich auch nicht sagen kann, worum es kommt, diese Freude zu haben, trotz schwieriger Umstände. Jetzt sagst du natürlich zu Recht, ja Jochen, was sind das für schwierige Umstände, so mal 3 Monate ein bisschen Schulterschmerzen, du kennst meine Umstände nicht. Absolut, da will ich auch nicht drauf, ich will auch nicht schwere Umstände belächeln oder schlecht machen, das ist wichtig, dass wir das ernst nehmen. Ja, viele von uns haben schwierige Umstände, wir sind oft in schwierigen Umständen und das nicht leicht nehmen. Und ich kann auch vieles nicht verstehen, Gott sei Dank musste ich nie durch, meiner Meinung nach, richtig schwierige Umstände durchgehen, wie wir gerade gehört haben von dem Elia, das sind andere schwierige Umstände, durch die er durchgehen musste. Aber es geht in meiner Predigt nicht um diese Probleme, schwierige Umstände, sondern mehr, dass ich glaube und eine tiefe Überzeugung habe, dass wir auch in diesen schwierigen Umständen trotzdem erfüllt sein können von einer Freude. Ja, und diese Freude, das wünsche ich uns allen, dass sie zunimmt, egal in welchen Umständen wir sind. Ja, genau, Gott ist größer, seine Liebe stärker, sein Friede höher und das soll unser Zeugnis sein. Du bist geliebt. Von dieser Liebe kann dich nichts trennen. Das größte Geschenk, das haben wir erhalten. Ja, Michael hat auch letzte Woche darüber gepredigt, über diese Liebe und diese Vergebung, die wir erhalten haben. Erinnert euch an das Zeugnis, ja, der eine, der viel vergeben wurde, der dann anderen auch vergeben sollte. Oder Maria, die das Öl ausgegossen hat und viel Liebe hat, weil sie viel vergeben hat. Die ist alles vergeben, ja, was du falsch gemacht hast in Jesus. Ja. Und das ist ein Riesengeschenk und das müssen wir wissen. Und Gott möchte, dass du das in deinem Herz weißt und verstehst, diese Liebe. Ja, und er möchte dein Herz, er möchte dich freisetzen. Er möchte, dass du frei wirst, dass nicht mehr dein Fleisch, das, was du eigentlich nicht tun willst, tust, sondern das Gute tut. Er möchte dich frei machen von deiner Unzufriedenheit, von deinen Sorgen hinein in eine Freude im Herrn. Also steht es in Nehemia 8, Vers 12, die Freude im Herrn ist deine Stärke. Übrigens, ich wurde konfirmiert damals, bin so landeskirchlich aufgewachsen, Konfirmation. Und mein Konfirmationsspruch war Nehemia 8, Vers 10, die Freude im Herrn ist deine Stärke. Und tatsächlich, auch wenn ich damals noch nicht richtig gläubig war, das hat mich lange und es begleitet mich bis heute immer wieder, diesen Spruch, den ich damals auch irgendwo aufgehangen habe in meinem Zimmer, Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Genau, zu Freude gibt es viele Bibelverse. Ich habe ein paar, ich weiß nicht, Manuel, ob du die genau zeigen kannst. Zum Beispiel, ich lese mal vor, 1. Thessaloniker 5, Vers 16. Freut euch alle Zeit. Psalm 18, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Jesaja 61, 10. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich begleitet, wie ein Bräutigam an dem priesterlichen Kopfschmutz angelegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Dann Johannes 15, 5. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Wir sind dazu aufgefordert. Es sind viele Bibelstellen, die sagen, freut euch. Ja. Und gerade beim Lobpreis haben wir es auch schon ein bisschen rausgehört. Ja, manche von euch haben große Freude, oder? Ist es so? Habt ihr Freude? Ja, manche haben Freude, genau. Es ist interessant natürlich, wie unterschiedlich wir geschaffen sind. Ja. Der Zack würde jetzt wahrscheinlich 25 Luftsprünge machen oder sowas, ja, und erzählen, wie seine Nike-Golfhose nicht reißt, weil er in der Predigt da war, wo er darüber geredet hat. Ich bin eher der das stiller Genießer, würde ich jetzt mal sagen. So sind wir unterschiedlich, wie wir Freude ausleben auch. Ja. Es gibt auch diese weltliche, kurzfristige Freude. Wenn ich euch sage, freut euch, dann freut euch vielleicht kurz, weil ich das sage. Ja. Es geht letztendlich aber um die innere Freude. Ja. Freude kann man auch kurzfristig haben, wenn dein Lieblingsfußballverein in der 89. Minute 1-0 schießt, dann freust du dich. Wenn dann in der Nachspielzeit zwei Gegentore fallen, ist deine Freude vielleicht schon wieder zu Ende, waren nur 2-3 Minuten. Es gibt verschiedene Freuden. Was mir drauf ankommt, natürlich ist die Freude am Herrn. Ja, dass wir diese haben. Keine kurzfristige Freude, sondern wirklich eine dauerhafte Freude in deinem Leben. Freude in unserem Herrn durch den Heiligen Geist. Und ich mein Gebet, Jesus, ich danke dir jetzt für deine Zusagen, auch dass wir uns freuen dürfen. Ja? Und wir freuen uns, weil du unsere Freude bist, weil du lebst, weil du Sieger bist, Jesus, weil du König bist. Und du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Und dein Heiligen Geist soll Freude hervorbringen. Das ist mein Gebet heute für uns alle. Nimm zu, Heiliger Geist, nimm zu auch an Freude und schenk uns diese lang anhaltende, dauerhafte Freude, die von dir kommt. Jesus, in deinem Namen. Amen. So, wir wollen, wenn ihr eure Bibel dabei habt, wir nehmen uns Philipper 4 vor. Und daraus lernen wir was über die Freude, auch in schwierigen Umständen. Philipper 4. Ich lese mal das ganze Kapitel. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude, Freunde und meine Krone, steht in dieser Welt fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasse alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der alle Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt in meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus meine Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangeln ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus, Christus Jesus. Unserem Gott und Vater sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. So, in diesem Kapitel, da steht dieser bekannte Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Und ich glaube, oder so will ich es heute jetzt mal auslegen, dass vieles, was in dem Kapitel steht, eben dazu auch notwendig ist oder das letztendlich herausbringt, diese Freude. Und das wollen wir zusammen durchgehen. Zuerst, Philippus war für Paulus eine sehr besondere Gemeinde. Er schreibt es ganz am Anfang, also das hört sich schon mal gut an, darum meine geliebte und ersehnten Brüder, meine Freude, ihr seid meine Freude, meine Krone, ich habe heute Max schon mit einer Krone rumlaufen sehen, ja, meine Krone, wenn das jemand zu dir sagt, meine Krone und genau, und am Schluss nochmal steht fest in der Weise im Herrn, Geliebte, Vers 1. Auch später spricht er nochmal, ihr wart mir nahe, ihr habt mich unterstützt und das ist ein besonderes Verhältnis gewesen für Paulus und Philippus. Aber er erinnert damit auch die Gemeinde, ihr seid geliebt. Ihr seid geliebt. Das ist das, was ich euch auch zusagen möchte. Ihr seid geliebt. Du bist geliebt. Das ist das Wichtige für Freude. Die wichtigste Grundvoraussetzung für Freude ist erstmal, dass du weißt, dass du geliebt bist. Ja. In 1. Johannes 4, Vers 12 steht, Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Also wir sehen Gott nicht, aber indem wir einander lieben, da sehen wir, was Gott, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Also diese Liebe untereinander. Natürlich ist die Liebe von Gott zu dir, das ist erstmal das Wichtige, warum du dich geliebt werden willst. Aber die Liebe wirkt sich aus, indem wir Jesu Liebe untereinander haben. Und das wollen wir reichlich haben. Genau, und das schreibt er hier, der Paulus hier an die Philipper, dass sie geliebt sind. Das ist das Wichtige. Und dann finde ich ganz interessant, gleich in Vers 2 kommt dann diese Ermahnung. Und zwar die zwei, die Euodia und Syntyche, sind glaube ich zwei Frauen gewesen, die hatten irgendeinen Streit, irgendwas, eine Uneinigkeit miteinander. Und die geht er erstmal an. Und ich glaube schon, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass Einheit da ist in der Gemeinde. Und genau, wir wissen nicht, was genau der Streitfall ist und vielleicht ist es auch gut, dass wir es nicht wissen. Vielleicht auch was, wir müssen nicht immer wissen, was andere vor allem für Probleme, für Streitigkeiten haben. Ja, oft sind wir daran interessiert und jetzt nehme ich da auch nicht raus, oh, was war da, warum haben die jetzt das und das gemacht? Aber oft ist es nicht gut, dass wir es wissen und so schreibt er hier auch nicht an die Gemeinde. Aber ihm ist wichtig, dass sie eines Sinnes werden im Herrn. Und das ist Grundvoraussetzung auch für Freude. Ja, dass wir geklärte Beziehungen haben, dass wir einander vergeben, dass wir in Einheit ist. So wie in Römer 12, 18 steht, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Mit allen Menschen Frieden zu halten. Das soll unser Ziel sein, sofern das natürlich von uns möglich ist. Bei manchen ist es nicht möglich, aber das soll unser Ziel sein. Und natürlich umso mehr innerhalb der Gemeinde. Innerhalb der Gemeinde können wir Streitereien nicht dulden. Und deswegen adressiert es der Paulus auch gleich am Anfang für die Gemeinde in Philippi, bevor er dann zu diesen Freut euch kommt. Genau. Es gibt auch Lob für die beiden Frauen. Wir lesen dann in Vers 3. Sie haben mit ihm zusammen gekämpft für das Evangelium. Sie waren draußen. Genau, er ermahnt sie nicht nur, sondern er lobt sie auch hier sehr stark. Genau, und dann kommt diese Freude, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. So, Vers 5, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Das habe ich immer lang beschäftigt, warum dieser Vers zwischen dem freut euch im Herrn und Vers 6 kommt, dann sorgt euch um nichts, auch ein recht bekannter Vers, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Sanftmut, vielleicht ist das ein Begriff, den ich nicht alltäglich verwende. Ich habe nochmal geguckt, Definition sagt sanftmütig, wir sollen, wenn jemand sanftmütig ist, dann ist er nicht dem Zorn hingegeben. Also wir sollen vorsichtig sein, dass andere Menschen keinen Schaden nehmen. Das ist so sanftmütig. Also das Gegenteil ist dann jähzornig. Ich tue was außer Kontrolle und bin zornig und mache bei jemand anders einen Schaden hervor. Sanftmütig, nicht dem Zorn hingegeben. Oder milde, also in Elberfelder übersetzt mit milde. Hoffnung für alle sagt Güte, Freundlichkeit. Luther sagt auch Güte. Neues Leben sagt herzlich und freundlich. Das sollen wir sein. Aber was wir noch von Sanftmütigkeit lernen können, wir können den sanftmütigen Menschen angucken. Wisst ihr, wer der sanftmütige Mensch war? Steht so nicht in der Bibel. Es steht über jemand anderes drin. Genau, Mose. Von Mose steht drin, also Jesus, ich will das nicht verneinen, Jesus war sanftmütig und absolut, genau. Aber im Alten Testament, darauf wollte ich eben anspielen, steht drin in 4. Mose 12, dass Mose der sanftmütigste gewesen ist. Demütig. Sanftmütig. Genau, wir lesen mal 4. Mose 12, Abvers 1. Und zwar, Miriam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Ja, wahrscheinlich zu der damaligen Zeit, Jesus nicht eingenommen will. Wobei, also er war nicht als Mensch geworden auf der Erde. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam. Geht ihr drei hinaus zur Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr in der Wolkensäule herab und trat an den Eingang der Stiftshütte und er rief Aaron und Miriam. Und die beiden gingen voraus. Und er sprach, hört doch meine Worte. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Nicht aber so mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Und er schaut die Gestalt des Herrn. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn erbrannte über sie und er ging. Und die Wolke wich von der Stiftshütte und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam und siehe, sie war aussätzig. Und Aaron sprach zu Mose, ach mein Herr, lege die Sünde nicht auf uns, denn wir haben töricht gehandelt und uns versündigt. Lass diese doch nicht sein wie ein totes Kind, das aus dem Leib seiner Mutter kommt und dessen Fleisch schon halb verwest ist. Mose aber schrie zum Herrn und sprach, ach Gott, heile sie doch. Und das ist Sanftmut in Aktion, finde ich, vor allem der Vers 13. Da kommen Leute gegen ihn. Und für mich irgendwie nachvollziehbar, warum spricht Gott nur zu dem? Ja, warum, der kann doch auch mich gebrauchen und ich höre doch auch Gottes Reden. Und warum müssen wir immer nur das tun, was der eine sagt? Menschlich, fleischlich, nachvollziehen. Und ich finde es so cool, dass Gott sie alle einlädt und ihnen zu dritt dann auch sagt, okay, so ist die Situation. Und dann eben auch diese Sanftmütigkeit von Mose eben vornimmt. Und das als Grund auch mit aufführt, warum er es ist. Es gibt noch eine andere Eigenschaft, die Gott hier nennt, nämlich, dass er treu in seinem ganzen Haus ist. Also die Treue von Mose wird hier auch nochmal betont, neben dieser Sanftmütigkeit. Und zwar über sein ganzes Haus. Ganzes Haus, denke ich, war damals das ganze Volk Israel, um die er sich ja auch gekümmert hat. Aber Sanftmut dann in Aktion, Vers 13. Also sind Leute, die gegen dich kommen, die dich angreifen. Ah, warum ist das so und so weiter. Und dann, was macht Mose? In Vers 13, Mose aber schrie zu dem Herrn und sprach, ach Gott, heile sie doch. Also er will, dass sie geheilt werden, obwohl sie eigentlich gegen ihn kamen, ihre Strafe bekommen. Man könnte jetzt sagen, gerechte Strafe. Aber er bittet Gott, dass er sie heilt. Und das ist Sanftmut in Aktion. War Mose immer so? Ich weiß es nicht ganz genau. Anhand von dem, dass er einen Ägypter ermordet hatte, habe ich so ein bisschen meine Zweifel, wie das mit Sanftmütigkeit in Einklang zu bringen ist. Ich glaube, Mose hat die 40 Jahre danach, er ist schon gegangen, also er hat den Ägypter erschlagen, er ist schon im Haus des Pharao aufgewachsen, wurde gelehrt, dann hat er diese Ungerechtigkeit gesehen gegen sein Volk, hat den Ägypter geschlagen und dann ist er geflohen, weil er gehört hat, er hat eigentlich gedacht, niemand hat es gesehen, aber dann haben die Israeliten zu ihm gesagt, machst du eben das auch so, wie du den Ägypter erschlagen hast, und dann ist er geflohen und hat dann eben Wüste, ich weiß gar nicht. Also irgendwo außerhalb 40 Jahre lang Schafe gehütet. Und durch dieses 40 Jahre, das war ein langes Training, eine lange Schule, ich glaube, da hat er diese Sanftmut dann auch erlernt. Genau, bis dann Gott zu ihm gesprochen hat im brennenden Dornbusch und er wieder zurückgekommen ist und das dann gemacht hat. Matthäus 5, Vers 5, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Also Sanftmut, ganz wichtig, seid sanftmütig. Und dann kommt Vers 6, Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wer von euch hat sich schon mal gesorgt? Und manche gar nicht, wow, das ist stark. Wer hat sich schon mal um etwas gesorgt, was aber nie wirklich eingetroffen ist, also deren Sorge nie eingetroffen ist? Auf fast alle. Also laut Studien sind es 85% der Sorgen, die wir haben, sind eigentlich Sorgen, die niemals eintreffen. Nur mal so im Verhältnis gesetzt. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Es war ein Ehepaar und die Frau von diesem Ehepaar, die hat nachts nie schlafen können. Die hat immer gedacht, es kommt ein Einbrecher nachts und der kommt ins Haus, bricht ein und stiehlt alles weg. Und es ging jahrelang, ja, 10 Jahre lang ging das und jede Nacht ist sie aufgewacht und voller Schreck und oh, es ist ein Einbrecher im Haus. Und dann eines Nachts war tatsächlich unten im Wohnzimmer, sie haben umgeschlafen, haben sie Geräusche gehört. Und der Ehemann ist aufgestanden und runtergegangen und tatsächlich war in dieser Nacht ein Einbrecher in dem Haus. Und der Ehemann, er geht zu dem Einbrecher und sagt zu ihm, hey, kannst du bitte hochgehen und meine Frau kennenlernen? Sie wartet schon seit 10 Jahren auf dich. Was wir lernen können aus dieser Geschichte, so ein Einbrecher, der kann einmal kommen, um dir irgendwas wegzunehmen. Aber so eine Sorge, die kann dich 10 Jahre lang immer wieder bedrücken und einen Einfluss auf dich haben, so eine Sorge. 10 Jahre lang. Auch wenn es natürlich in dem Fall eingetroffen ist, aber trotzdem dieses Unverhältnismäßige. Sorgen können so eine starke Last sein im Verhältnis zu einer Auswirkung. Für mich, dieser Vers hat auch eine besondere was Besonderes in meinem Leben, und zwar habe ich mit zwei anderen zusammen, als ich in Esslingen war, da habe ich ursprünglich Zivildienst gemacht im CVJM und haben eine Pfadfindergruppe gestartet, und zum Start von dieser Pfadfindergruppe wurde uns dieser Vers zugesagt. Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und ich kann euch ein Zeugnis sagen, wir hatten immer Freitagabend, haben unsere Pfadfindergruppe gehabt, 10 Jahre lang. Und jeden Freitag, ich habe zu der Zeit studiert und immer Freitagabend, ich habe in Stuttgart gewohnt, bin dann nach Esslingen gefahren, ist so eine halbe Stunde mit der S-Bahn, nachdem ich den ganzen Tag Vorlesung hatte oder irgendwas Übung hatte. Ich war müde, kann ich euch oft sagen. Ich habe oft auch in der S-Bahn geschlafen und jetzt noch Pfadfinder zu haben. Aber dann haben wir uns immer getroffen zum Gebet, so eine Viertelstunde vor der Pfadfindergruppe, haben gebetet. Und ich kann euch bezeugen, in diesen 10 Jahren gab es nicht ein einziges Gebet, ja, wo ich nicht Freude hatte nach diesem Gebet, auch wenn ich noch so müde war. Es war sogar so nach 1-2 Jahren, schon in der S-Bahn, als ich in der S-Bahn rübergefahren bin und nur an das Gebet gedacht hatte, ja, ging schon die Freude los. Weil ich genau wusste, Gott wird mir Freude schenken für die Zeit. Und das haben wir immer gebetet, sorgt euch um nichts. Wir wollen uns jetzt nicht sorgen, sondern wir kommen zu dir mit Danksagung, unser Anliegen, und er wird es machen, Gott wird es machen. Und so ist es. Genau, ich hoffe, dass ihr zu dem Spruch kommt, zum Resultat, dass wir nur eine einzige Sorge habt, nämlich, dass ihr euch sorgt. Also die Sorge, dass wir uns sorgen und nicht, dass wir uns wirklich sorgen. Sorgt nicht, dankt vielmehr, glaubt. Ja, ich habe da auch vor kurzem schon drüber gepredigt, nochmal kleine Erinnerung, wo Jesus gesagt hat, ja, was sorgt ihr euch? Seid eigentlich zufrieden, wenn ihr Kleidung und was zu essen habt. Das soll eigentlich schon ausreichen. Sorgen ist nicht gut, sondern bringt es im Gebet zu Gott. Und dann kann auch Freude kommen, wenn wir diese Freude, wenn wir diese Sorgen los sind. So, Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, der Friede Gottes. Frieden zu haben, kein weltlicher Friede, auch wenn es natürlich sehr erstrebenswert ist, weltlicher Friede, aber der Friede Gottes. Johannes 14, 27 beschreibt so, da sagt Jesus, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Eure Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Also keinen weltlichen Frieden, sondern einen göttlichen Frieden. Das ist das, was wir haben sollen. Friede ist auch eine Frucht des Geistes, Sanftmut übrigens auch, wo wir schon drüber gesprochen haben, Galater 5, 22. Also es ist etwas, was der Geist hervorbringt in uns, nicht aus uns selber kommt, sondern was durch Gottes Geist geschieht. Es steht in dem Vers auch drin, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren. Das heißt, wir brauchen Schutz. Wir brauchen Schutz für unseren Herzen und für unsere Gedanken. Und dieser Schutz soll der Friede Gottes sein. Ja, also sowas wie, ich stelle es so, wir sollen uns nicht gleich verrückt machen irgendwie. Wir hören irgendwas, oh, schlimm, schlimm. Nein, Friede Gottes. Ja, Gott ist in Kontrolle, wir wissen es. Ein übernatürlicher Friede, der den Verstand übersteigt. Für mich das Bild von diesem Frieden ist Stephanus. Stephanus in der Apostelgeschichte, Vers 7. Als sie ihn gesteinigt hatten oder beziehungsweise sie verurteilt hatten, ihn verurteilt hatten zum Tod und er oben den Himmel offen sah und gestrahlt hatte und glaube auch geleuchtet hatte und gesagt, er sieht den Sohn des Menschen zur Rechten sehen, während zur Rechten sitzen und während sie ihn gesteinigt hatten stehen. Oh. Standen, ja genau, stimmt. Und dass er dann auch, während sie ihn gesteinigt hatte, gesagt, Herr, vergib ihnen, rechne ihre Sünde nicht an und dann entschlief er. Das ist ein Friede. Und das ist eine Hoffnung für mich auch, dass dieser Frieden möglich ist, dass diese Freude möglich ist, übernatürlich. Ja? Nicht aufgrund von der Situation, in der wir sind, sondern weil Gott es schenkt. Vers 8, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Hier werden 8 Adjektive und Eigenschaften genannt, auf die wir bedacht sein sollen. Also was heißt bedacht sein? Bedacht sein, ich habe mal andere noch Bibelübersetzungen angeguckt, bei Elberfelber steht, das erwägt, die gute Nachricht, auch die sagt, richtet eure Gedanken darauf. Hoffnung für alle sagt, orientiert euch an dem oder neues Leben, konzentriert euch auf. Also so ein bisschen, das soll unser Fokus sein. Genau hier, ich habe es bewusst jetzt mal die 8 Adjektive mal gehighlightet. Das soll unser Fokus sein. Und vielleicht kannst du dich fragen, mit was beschäftige ich mich? Mit dem, was wo du deine Zeit verbrauchst, passt es auf diese 8 Eigenschaften? Ja oder nein? Ich habe in der Vorbereitung der Predigt gemerkt, ich spiele öfters mal so ein Online-Kartenspiel und eigentlich kann ich nichts von diesen 8 Adjektiven dem zuordnen. Und gedacht, vielleicht sollte ich das reduzieren oder aufhören, online zu spielen. Ich spiele das auch gern mit meinen Kindern. Das ist was anderes, das finde ich gut. Aber wenn ich selber für mich so mache, vielleicht doch nicht ganz so gut. Und tatsächlich, dann hat Gott zu mir auch gesagt, ja, das ist nicht gut. Und vielleicht geht es euch auch so, wo ihr denkt, okay, mit irgendwas verbringe ich meine Zeit. Und vielleicht könnt ihr das prüfen. Okay? Passt es zu diesen 8 Eigenschaften? Wenn nicht, eigentlich sagt hier die Bibelverse ganz klar, orientiert euch an dem, achtet darauf, seid bedacht, beschäftigt euch mit dem, was eben diese wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend, irgendeine Tugend, lobenswert. Also ich würde es auch so zusammenfassen, beschäftigt euch mit Gutem und nicht mit Schlechtem. Ja, was schlecht ist, was Ding ist. Und das zu prüfen, unsere Gedanken zu prüfen, unsere Zeit, die wir verwenden, was machen wir damit, unsere Tätigkeiten zu prüfen. Ich glaube, das kann helfen, dann auch neu Freude zu bekommen, indem wir uns eben mit diesen Dingen beschäftigen. So verstehe ich diesen Vers. Dann Vers 9, gehen wir einen weiter. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das Tun ist das Wichtige. Ja, wir haben es, war es letzte, vorletzte Woche? Ich glaube, Roman hat darüber gepredigt, das Haus auf Sand bauen und Haus auf den Sand, er nickt. Hatte ich richtig in Erinnerung? Genau, also dieses Gleichnis von Matthäus 7, wo der eine sein Haus auf Sand baut und dann kommt das Wasser und das zerfällt und der andere baut es auf Fels. Und Matthäus sagt dazu, das ist, wenn ihr meine Worte hört und tut, dann baut er auf Felsen. Dies Tun ist das Wichtige. Ansonsten hat es keinen Zweck, es verfällt. Ja? Wenn ich euch jetzt nur was sage, ihr setzt es aber nicht um, ja, dann ist es wie auf Sand bauen, dann hat es keinen Wert. In Matthäus steht noch ein anderes Gleichnis, auch von den zwei Söhnen, Matthäus 21, wo der eine sagt, ja, ich helfe mit deinem Weinberg und geht und macht nichts. Und der andere sagt, ah, nee, ich habe keine Lust, sorry, und geht hin. Und dann überkommt ihm sein schlechtes Gewissen und er geht dann doch hin und tut's. Und wo Jesus fragt, wer hat den Willen des Vaters getan? Nicht der, wo es gesagt hat, ja, ich tue es, sondern der, der es getan hat. Also das Tun, deutlich wichtig und dazu möchte ich euch ermutigen, es zu tun. Und da schauen wir Verheißung drauf und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ja. Ich habe da gerade auch meine Baustelle mit dem Tun. Leute anzusprechen, tue ich mir sehr, sehr, sehr schwer, kann ich euch sagen. Auch das, was ich immer mir vornehme, schaffe ich nicht immer, aber ich will weiter und ich sage das euch auch und ihr dürft mich gern fragen, wie es damit läuft. Ich will damit ermutigt werden, ich will damit auch immer wieder konfrontiert werden und lernen, das zu tun. Genau, aber tun ist natürlich nicht nur Leute ansprechen, tun ist andere Menschen zu lieben, anderen Menschen zu helfen, für andere da zu sein, was auch immer der Heilige Geist euch sagt, was ihr tun sollt, das tut. Und dann ab Vers 10, da finde ich dann ganz interessant, dass Paulus eben der Gemeinde sagt, wie sie sich unterstützen. Ich habe mich aber sehr, also Philipper 4, Vers 10, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich zu sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Paulus dankt ihnen, aber nimmt aber auch gleich, also für das, was er bekommen hat von der Gemeinde, aber nimmt auch gleich den Druck raus, indem er im Folgenden sagt, er ist nicht abhängig davon und es ist ihm auch nicht so wichtig. Und das Entscheidende, was er dann in Vers 11 sagt, nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Also Zufriedenheit in jeglicher Lage, in der er sich zufrieden. Und Zufriedenheit, glaube ich, ist auch so eine Vorstufe von Freude. Also wenn ich jemanden frage, hey, wie geht's dir? Und er sagt, ich bin zufrieden. Okay. Wenn ich jemanden frage, hey, wie geht's dir? Und er sagt, oh, ich freue mich. Also ich denke schon, das ist nochmal eine Stufe höher. Also Zufriedenheit ist so eine Grundvoraussetzung. Ich muss erstmal zufrieden sein, damit ich mich dann auch freuen kann. Und zufrieden zu sein, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Und Paulus sagt hier, ich habe gelernt. Das hört sich gut an. Weil ich merke, ich bin manchmal auch nicht zufrieden. Und ganz ehrlich, im Vorfeld von dieser Predigt, Gott hatte mir das schon vor 2 Wochen ungefähr gesagt, und letzte Woche, es war Dienstagabend, Da liege ich in meinem Bett nachts. Ich war mit meinen Jungs, war ich in Berlin. Wir waren zu dritt da und also ich musste immer, ich war nicht zu Hause, mir ging es nicht so gut, ich war so ein bisschen erkältet und ich hab wirklich keine Freude gehabt in mir. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, wie kann ich jetzt über das Thema sprechen, wenn ich selber gar keine Freude habe und mir es echt elend geht und nicht gut geht. Und dann habe ich die Nacht geschlafen und ich bin morgens aufgewacht und neben meiner laufenden Nase und Erkältung, plötzlich war mein Ohr auch noch verstopft und ich habe Ohrenschmerzen gehabt. Aber in dem Moment, wo ich aufgewacht bin und realisiert habe, wo ich meine Ohrenschmerzen, musste ich lachen. Und dann wurde ich daran erinnert, genau an dieses auch mit meiner Schulter, es kommt nicht auf die Situation drauf an, in der du dich befindest. Ich habe geklagt, mir geht es nicht gut und alles Mögliche. Aber ich hatte dann noch was Zusätzliches. Aber neben diesem Zusätzlichen im Körperlichen hatte ich diese Freude plötzlich wieder von Gott bekommen. Also in jeder Situation, in der wir befinden, eben zufrieden zu sein und Freude zu haben. Und das ist das Kern. Ja? Nicht von weltlichen, abhängigen, körperlichen Freude zu haben, sondern diese Zufriedenheit in jeglicher Situation zu haben. Und so stark, wenn wir das von einem Paulus leben. Ein Paulus, der wurde gesteinigt. Ein Paulus, der wurde verfolgt. Ein Paulus, der war in Halbasien unterwegs, hat überall das Evangelium verbreitet. Dem seine Schweißtücher haben sie mitgenommen und haben Menschen geheilt. Ja, was für ein großer Mann. Der war dann im Gefängnis und er hätte jammern können und gesagt, Herr, ich wollte doch noch Indien und Japan und Australien erreichen und du hast mir doch diese Salbung gegeben. Er war im Gefängnis, was hat er gemacht? Er hat weiter natürlich mit Leuten geredet, er hat Briefe geschrieben. Er war in jeder Lage, wo er war, zufrieden und hat es akzeptiert. Er hat es gelernt. Und das Lernen heißt, es ist ein Wachstumsprozess. Wir dürfen es auch lernen. Wenn du es nicht hast, diese Zufriedenheit in jeder Situation, du darfst es lernen. Vielleicht kennt ihr das, Wachstumsprozess. Vielleicht Neujahr ist immer so, dann nimmt man sich irgendwas Neues vor. Und manche nehmen sich vor, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio. Dann geht man 2 Stunden hier Workout machen. Geht man nach Hause vorm Spiegel. Und was sieht man? Nichts. Ja. Okay, gehe ich nächsten Tag nochmal hin, mache nochmal 20 Liegestützen mehr, gucke in den Spiegel, was sieht man? Immer noch nichts. Und dann könnte ich aufgeben und sagen, es bringt ja gar nichts. Jetzt gehe ich 2 Tage lang ins Fitnessstudio, habe so viel getrainiert und gemacht und man sieht nichts. Aber ihr wisst alle, wenn man 365 Mal ins Fitnessstudio geht, jeden Tag in einem Jahr, irgendwann sieht man einen Fortschritt. Und das ist dieses Training, dieses Lernen. Und leider, ich möchte Gott nicht einschränken und ich habe den Glauben auch, dass Gott plötzlich euch eine charakterliche Veränderung schenkt und ihr plötzlich eine Zufriedenheit habt. Das ist bei Gott möglich, natürlich, aber oft ist ein Wachstumsprozess, zumindest habe ich das bei meinem Leben gelernt und ich glaube auch hier sagt der Paulus nicht umsonst, dass er es gelernt hat und nicht, dass er es einfach bekommen hat, zack, da war es da und er konnte mit jeder Situation zufrieden sein, sondern es ist ein Lernprozess und auf diesen Lernprozess möchte ich euch einladen, mitzugehen. Du kannst jetzt sagen, okay, aber meine finanzielle Situation, aber meine Krankheit, aber, ich verstehe Gott nicht. Ja, das kann ich dir sagen, ich auch nicht. Ich verstehe ihn auch nicht ganz. Aber ich weiß, dass er uns alle liebt, dass er für uns sorgt und dass er uns gibt, was er braucht. Ich glaube auch, dass es eine falsche Theologie ist, dass Gott nicht dass Gott all unseren Mangel ausfüllen will. Es stimmt zum einen, es stimmt aber auch zum anderen nicht. Also alles, was wir denken, ich habe jetzt Mangel, ich muss beten und Gott wird es erhören und mir geben. Ja, also gerade dieses, ich brauche jetzt unbedingt Geld, ich brauche ein neues Auto, ich brauche ein was weiß ich was immer. Erfüllt Gott das nicht und ist auch gut. Ich glaube aber, dass Gott will, dass du keinen Mangel hast, weil du den Mangel selber an sich nicht hast. Also der Mangel an sich soll nicht da sein. Dir mangelt nichts, weil du in Gott alles hast. Deswegen, ich habe es ein bisschen kompliziert gedacht, also dieser weltliche Mangel, den glaube ich nicht, dass Gott den alles erfüllen will, aber den geistlichen Mangel, ja, das sagen, und dass du praktisch keinen Mangel mehr hast. Du hast keinen mehr, nicht weil dir nichts fehlt, sondern weil du weißt, du hast alles. Das ist das, was Gott dir geben möchte. Also es heißt dann auch, keine Sorgen zu haben, keinen Mangel, nur abhängig von Gott zu sein. Sorgt euch zum Nichts. Gott hat immer einen Weg. Und von dem Paulus können wir noch mehr lernen. Und das hat mich auch beschäftigt. Guck mal kurz in 2. Korinther 12. Da schreibt Paulus was sehr Interessantes. 2. Korinther 12, ab Vers 7. Und da lesen wir: Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Also das ist ziemlich krass. Es wurde Paulus ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans ist bei ihm und er schlägt ihn mit Fäusten. So, was macht der Paulus? Vers 8. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und das ist auch das, was wir tun sollen. Wir sollen beten, wenn wir irgendeinen Mangel haben, wenn wir irgendwo eine Situation haben, die uns bedrückt, die uns beschäftigt. Ja? Wenn dich ein Engel Satans mit Fäusten schlägt, ist das eine schwierige Situation. Ja? Und dafür dürfen wir auch zusammenkommen und dazu beten, dass Gott das wegnimmt. Das hat der Paulus auch gemacht. Aber er hat dreimal gebetet und dann hat Gott geantwortet. Und zwar Vers 9, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und das finde ich so stark an Gott. Er gebraucht jede Situation, um dein Herz zu gewinnen. Um noch mehr in diese Abhängigkeit von Gott zu kommen und zu wissen zu lassen, er liebt dich ganz und er will dich ganz. Also versteht mich nicht falsch. Es ist richtig, wenn wir Krankheiten haben, wenn wir irgendwo Probleme, wenn wir Schwierigkeiten haben, dass wir dafür beten. Aber ich finde es so interessant, hier auch offen zu sein. Gott redet zu Paulus und sagt, also so lese ich es jetzt hier nicht raus, dass dieser Engel Satans weggeht, sondern damit er lernt, was daraus lernt und sein Charakter verändert wird. Und das finde ich so stark dafür. Dreimal, dass die Lage sich ändert, aber Gott gebraucht die Situation und macht das Gute draus und verändert dem Paulus sein Herz. Ja, also es heißt auch, er hat einmal gebetet, es ist nichts passiert. Er hat ein zweites Mal gebetet, es ist nichts passiert. Und erst beim dritten Mal hat Gott Antworten. Mich hat das ein bisschen beschäftigt, auch mit Leuten, die gerade auch eine Behinderung haben. Wir in der Familie haben auch meine Nichte, die ist auch stark behindert, kann nicht sprechen. Die ist 12, 13, Autismus sehr stark hat sie. Und was haben wir schon gebetet für diese Situation? Ich verstehe Gott auch nicht darum. Das ist schwer für meine Schwägerin. Aber immer wieder sagt auch meine Schwägerin, ich sage nicht, dass es leicht ist für sie, aber immer wieder sagt auch meine Schwägerin, was sie dadurch gelernt hat, eben mit dieser Situation umzugehen, mit ihr umzugehen. Und das ist das Starke. Ich habe einmal auch ein Zeugnis gezeigt, ich habe einen Tag auf sie aufgepasst und es war auch schwer. Aber ich hatte da auch eine Riesenfreude, es war während einer Konferenz und am Schluss hat auch jemand anders noch zu mir gesagt, Jochen, du hast mehr Gewinn aus dieser Konferenz gemacht, indem du auf die Lina aufgepasst hast, als bei der Konferenz selber gewesen. Und das hatte ich selber auch so gefühlt, diese Freude zu haben. Genau, es geht nicht darum, Freude zu haben, weil uns alles gelingt, sondern es geht Freude am Herrn. Ja? Es geht ums Evangelium, die frohe Botschaft. Du bist geliebt, du bist errettet, der Heilige Geist ist in dir, durch eine Perspektive im Himmel, die dir zugesagt ist. Und diese Freude, selbst in den schwierigen Umständen, in der du bist, sollst du diese Freude haben. Genau, ich würde mit euch zusammen gerne noch ein Video anschauen. Das Video selber ist auf Englisch. Wir haben aber unten deutsche Übersetzungen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wo wir auch sehen von jemand, dessen Umstände nicht gerade einfach sind, der aber damit gelernt hat, umzugehen und für Gottes Reich da ist. Genau. Ganz kurz. Wenn ich erzähle es euch. Aber sie arbeiten noch dran. Heute Morgen mit dem Video von Zach hat es schon geklappt. Deswegen bin ich optimistisch. Wenn ich, also dann. Vielleicht kennen von, manche von euch, ich zeige ein Video von jemandem, der heißt Nick Vujicic. Okay, danke, falsch gesagt. Ein Australier, der selber keine Arme und auch keine Beine hat, trotzdem um die ganze Welt reist und Evangelium predigt, auch in Schulen geht, Leute ermutigen, der selber, als er 10 Jahre alt war, das Leben nehmen wollte, weil er in der Schule so fertig gemacht wurde und gehänselt wurde, davon auch offen spricht und der war in sehr, sehr schwierigen Situationen. Gott hat ihn auch nicht komplett wiederhergestellt, aber er hat sein Herz verändert. Und das bezeugt er auch vor allen Menschen, dass es darum drauf angeht, ja? Nicht um sein, wie groß er ist und was für ein toller Redner und wie toll er klatschen kann. Oder er macht immer wieder solche Witze, wo er seine Arme und Beine mit einnimmt, obwohl er eigentlich keine Arme und Beine hat. Aber er strahlt eine Freude aus. Und in dieser Situation, wo dieser Nick ist, die ist bestimmt auch schwerwiegender als viele von uns. Wie gesagt, ich will nicht belächeln und ich will auch nicht sagen, jetzt komm, stell dich nicht so an oder so, deine Situation ist klein. Es gibt schwierige Umstände, aber es gibt einen Gott, der größer ist. Es gibt eine Freude, die stärker ist, die uns gegeben ist, in dem Heiligen Geist. Und dann können wir es überwinden. Genau, und dann Philipper 4,13 steht dann, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Den Vers hören wir oft, ja, ist auch ein schöner Vers. Ja, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Er wird oft aus dem Kontext rausgegriffen und gesagt, ich kann alles. Ja, bei irgendwelchen NBA-Spielern steht er auf den Schuhen oder so. Ist gut, dass er draufsteht, aber nicht, dass der jetzt seine 60 Punkte macht, nur deswegen. Also so ein bisschen so Superman, ich kriege Superkräfte, ich kann alles durch Gott, der mich stark macht. Sondern in diesem Kontext finde ich das ganz interessant. Und ich glaube, es ist auch wichtig, diesen Kontext zu kennen, wo Paulus sagt, ja, ich kann arm sein, ich kann im Gefängnis sitzen. Ja, es ist mir egal, ich vermag alles durch den, der mich stark macht in Christus. Nicht durch mentales Training, nicht durch irgendeinen langen Lernprozess, sondern durch Christus. Das macht der Heilige Geist. In allen Umständen zufrieden zu sein, aber nicht nur das, sondern Freude zu haben. Nachfolge von Jesus heißt sterben, heißt Verzicht. Es heißt nicht leben in fleischlicher, weltlicher Fülle. Gleichzeitig aber geistige Fülle. Seine Liebe, seine Kraft, Christus in uns. Und daraus die Freude. Also freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Das ist der Vers 4. Und diese Freude, egal in welchen Umständen ihr seid, das wünsche ich. So, wie kommen wir jetzt aus unserer Unzufriedenheit heraus? Unser Murren. Das passiert durch Umwandlung von unserem Herzen. Veränderung. Er möchte unser Herz mehr und mehr. Und das will Gott an dir. Ich habe gelernt in letzter Zeit, immer wenn ich in schwierigen Situationen bin, ja, Gott zu danken. Und zwar zu danken, danke Herr, dass du mir diese Situation anvertraust. Also dass du mir das zutraust, in diese Situation hineinzugehen und trotzdem treu bei dir zu bleiben. Ja. Also andersrum gesagt, vor 5 Jahren glaube ich, dass Gott mir das nicht zutrauen hätte können, weil ich daran kaputt gegangen bin. Ja, weil ich nicht die Stärke, die Kraft gehabt hätte, diese Freude, diese innere Zufriedenheit in jeder Lage, dieses Lernen, ja, zufrieden zu sein in jeder Situation. Heute, auch wenn ich schwierige Zeiten habe, Ja, dann eben, und das ist, drücke ich das oft auch in Dankbarkeit aus und sage, danke, dass du mir das zutraust, da durchzugehen. Und mit dir gehe ich durch diese Zeit und mit dir wachse ich. Darf ich da drin wachsen und zufrieden werden? Und viel weniger das, was ich will, mein Fleisch zu regieren, sondern das, was Gott will. Kann ein Mittel sein, eben zu sagen, ich bin dankbar, auch wenn ich durch etwas Schwieriges durchgehe. So, wir kommen aus dieser Unzufriedenheit raus. Das Wichtigste, glaube ich, ist das, was auch unser erster Punkt in unserer CZK-Vision ist, Jesus und ich. Ja, es geht um etwas Göttliches, es geht um etwas Geistliches, es geht zuerst um die Liebe Gottes. Wenn wir die nicht haben, das ist das Fundament, dann brauchen wir auch gar keine anderen Schritte. Nicht versuchen, in Dankbarkeit oder sonst irgendwas zu kommen, sondern du musst wissen, wer du bist in Christus, dass du geliebt bist. Und ich brauche das jeden Morgen neu, wenn ich aufstehe und die Zeit mit Jesus habe. Jesus und ich. Zeit mit ihm zu vollbringen. Dann aber auch, wie gesagt, diese Freude, Dankbarkeit zu nehmen. Du kannst den Vers 13 nehmen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. In jeder Situation macht er dich stark, Christus. Es geht auch um diesen, an diese Situation, wo die auch erinnert, an den Schatz im Acker. Wenn wir diesen Matthäus 13, Vers 44, wenn wir diesen Schatz erkennen in diesem Acker, ja, da steht auch von Freude, dass er mit Freude hinging und alles verkaufte, um diesen Acker zu kaufen, damit er diesen Schatz hat. Also Christus diesen Schatz zu entdecken, zu wissen, wie kostbar, wie wertvoll es ist, das müssen wir haben. Praktische Schritte auch für ein Leben in Freude. Wir sind in schwierigen Situationen. Ja, also ich will das nicht wegnehmen aus der Gleichung. Ja. Wie gesagt, meine Predigt ist, in den schwierigen Situationen Freude zu haben, trotzdem die schwierige Situation auch ernst zu nehmen. Also sprech mit jemand über deine schwierige Situation, möchte ich ermutigen. Ja. Wenn du Mentoring bist, sprech mit deinem Mentor drüber, in welchen Situationen du bist. In Hauskreis, ich fand es so stark letztes Mal, da sind ganz viele abgesagt in meinem Hauskreis, da waren plötzlich ganz, ganz wenige und konnten gezielt mit jemand über seine Umstände reden, in der er gerade ist, so, ging dann sogar eine Stunde länger, aber es war richtig stark und es war richtig gut, darüber zu reden und auszutauschen und darüber zu beten, über die schwierigen Umstände, in der es sich befindet. Genau. Fragt euch vielleicht, wer das war. Ihr müsst nicht alles wissen. Denkt da dran. Genau, wir haben jetzt noch eine Gebetszeit. Und zwar, vielleicht kannst du mal die letzte Folie zeigen, Manuel. Vielleicht ist es wichtig, neu zu erleben für dich, dass Gott dich liebt. Das ist das Erste, was im Philipperbrief steht, ja, dieses Geliebtsein zu wissen. Vielleicht ist es wichtig, eine Beziehung zu klären. Ja, das war der Vers 2, vergebt einander, habt Einheit, in Frieden leben, sofern möglich. Vielleicht ist Sanftmut ein Thema, also nicht dem Zorn hingegeben, sondern wirklich anderen Menschen keinen Schaden zufügen, sanftmütig zu werden. Vielleicht überwältigend ist gerade Sorgen ein großes Thema für dich. Und vielleicht kannst du Gott deine Sorgen bringen. Also mach das ruhig, sag Gott auch, ich sorge mich darum und ich bringe dir diese Sorge. Ja? Du kannst auch mit jemandem drüber reden, mit dem du vertraut bist und ihm das sagen. Vielleicht gibt es Tätigkeiten in deinem Leben, die nicht zu den 8 Eigenschaften passen. Wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohltuend, irgendeine Tugend, lobenswert. Vielleicht hast du auch Schwierigkeiten beim Tun. Das ist mein Punkt auch. Du weißt oft, was richtig ist, aber du tust es nicht, an die Umsetzung zu kommen. Und ich glaube, dieser Philipperbrief, dieses Kapitel 4, zielt darauf hin, eben auch diese verschiedenen Punkte, dass wir uns freuen und das sind eben Grundvoraussetzungen, damit wir lernen. Es ist, wie gesagt, ein Wachstumsprozess. Ja? Das kann dauern und es kann mal wieder schwer werden und du schaffst es mal wieder alleine nicht. Es geht mir genauso, dann brauche ich andere. Aber darin zu wachsen, in jeglicher Situation zuerst zufrieden zu sein und dann auch Freude zu haben, weil wir den haben, der uns stark macht, Christus. Ja, und wir können alles durch den, der Christus. Das heißt, wir können alles erdulden, wir können auch alles erleiden, auch wenn es noch so schwer ist. Paulus ist unser Vorbild. Genau. Weiß ich, könnt ihr nochmal irgendwie Musik spielen? Ja, George. Danke. Und geht nochmal ins Gebet und jeder von uns hat bestimmt irgendeinen Punkt hier und bringt es zu Gott und geht es an und sagt es. Wenn ihr jemanden habt, in dem ihr vertraut seid, mit dem ihr zusammen reden wollt, dann geht zueinander und seid ehrlich und sagt es. Und hier sorge ich mich, hier habe ich diese Schwierigkeit und betet miteinander. Ja, wenn du sonst niemanden hast, wo du vertraut bist, darfst du auch gerne zu mir kommen, wenn du dich das traust. Oder auch zu anderen, die im Gebetsteam sind. Genau, und klär das mit Gott. Danke, Herr, dass du verheißen hast. Und dass du uns auch gesagt hast, dass Freude in jeder Situation möglich ist. Und ich bete neu, dass wir zunehmen in dieser Freude, Herr, dass du uns lehrst, auch mehr Freude in unserem Leben zu haben. Und ich danke dir einfach für die verschiedenen Punkte, die in deinem Wort stehen. Und Herr, wir möchten dir das bringen. Und wir bringen dir unsere Unzufriedenheit, wir bringen dir unsere Sorgen, wir bringen dir unsere Streitereien, in denen wir sind, Herr. Und beten, Jesus, um deine Hilfe. Ja, wir brauchen deine Hilfe. Wir schaffen es aus uns selber nicht, Jesus. Ja, wir brauchen dich. Und danke, dass du uns hilfst. Danke, dass du uns erneuerst. Danke, dass du unser Herz ganz füllen möchtest, ausleuchten möchtest, Herr. Ich bete, dass dein Licht leuchtet, dass dein Licht strahlt hier in unserer Mitte bis in das tiefste Dunkelheit, in die tiefste Dunkelheit von unserem Herzen. Und dass du es hell machst, Herr. Ja, danke für Veränderung, Jesus. Und danke, dass wir lernen, in deiner Freude zu leben. Und danke, dass unsere Stärke, unsere Kraft ist, deine Freude, Jesus. Und danke, dass es unser Licht ist auch. Ja. Dein Licht leuchte, dein Licht strahle, Herr.